Warum lässt man eine sichere Karriere in internationalen Konzernen hinter sich und startet stattdessen ein erstmal unsicheres, aber eigenes Business? Darüber spreche ich mit Katrina Gittel. Sie ist Gründerin von Urban Update und schenkt alten Möbeln ein zweites Leben. Vor allem für Kinderzimmer, aber eigentlich für ganze Familiengeschichten.
Das Produkt ist ja auch ein emotionales Produkt. Ja, du kaufst ja damit auch Geschichte und machst wieder Geschichte damit. Ja, also dieses emotionale Connecten, habe ich gesehen, brauchen die Leute.
Willkommen bei Sound of Business. Hier treffe ich Menschen, die mir ihre Geschichte erzählen. Ganz konkret ihre Unternehmensgeschichte. In dieser Folge geht es um einen Neuanfang mitten im Leben. Und was passiert, wenn aus einer persönlichen Beobachtung plötzlich ein Unternehmen wird?
Wenn man ein gutes Produkt hat, an das man glaubt und viel Energie reinsteckt, ja, und sich nicht zu schade ist, extra Meilen zu gehen und extra Türklinken zu putzen, dann ist man auch erfolgreich. Angst ist ein schlechter Begleiter, wenn man selbstständig sein will.
Mein Ziel für dieses Gespräch war es, herauszufinden, wie viel Mut es braucht, um Sicherheit gegen Freiheit zu tauschen. Starten wir rein.
Du hast als Brandmanagerin ja gestartet, Karriere gemacht, kann man sagen, einen großen Konzern auch betreut, aber irgendwann mal gespürt, das ist es nicht, jetzt starte ich mein eigenes Ding. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, genau. Wir waren, mein Mann und ich, 5 Jahre im Ausland. Wir haben in Portugal gelebt, in Lissabon. Das war eine tolle Zeit. Dann sind wir nach München gegangen. Das war dann ein bisschen konträrer, ein bisschen braver als in Lissabon. Und durch die Schwangerschaft sind wir dann wieder nach Wien gezogen gemeinsam und haben uns dort quasi niedergelassen. Und mit dem ersten Kind hat sich quasi die Möglichkeit ergeben, auch mal was anderes zu machen. Auch aus organisatorischen Gründen, weil ich ja ein bisschen älter schon war, ja, also ich war ja nicht mehr 25, sondern wir haben schon ein bisschen Historie hinter uns gehabt. Und dann hat sich die Frage gestellt, was macht man weiter, wie schaut's aus? Es war gar nicht so leicht, den Job auch wieder zu finden, erstens durch die Qualifikation, zweitens muss man auch sagen, Frauen, die ein Kind haben und wahrscheinlich ein zweites kriegen, haben es auch nicht mehr so leicht, Fuß zu fassen. Und da hat sich heraus die Möglichkeit ergeben, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Im Nachhinein betrachtet, hättest du den Schritt schon früher machen sollen?
Nein.
Retroperspektiv oder hat es eigentlich
nein,
eh so genau gepasst
nein,
in diesen
nein,
Lebensabschnitt
rein für dich? Das hat genau gepasst, weil ich war auch gern in einem großen internationalen Unternehmen tätig, weil du einfach viel Dinge lernst, die du als Unternehmer immer brauchen kannst. Die Möglichkeiten auch im Ausland zu arbeiten und auch durch das Unternehmen auch verschiedene Kulturen kennenzulernen, andere Arbeitsweisen, andere Zugänge, war natürlich für mich eine wunderbare Möglichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre wahrscheinlich mit Familie in dieser Form, weil ich quasi ja einen 80-Stunden-Job plus Reisen gehabt habe, gar nicht möglich gewesen oder ich hätte es mir jetzt nicht für mich vorstellen können.
Wie du dann von diesem Corporate-Umfeld weggegangen bist, wie bist du dann so mit Dingen wie Freiheit, Risiko umgegangen? Hat man das nochmal neu denken müssen?
Na, überhaupt nicht, weil wenn du mit 20 Jahren nach Paris gehst, ja, ohne Geld, ohne irgendwas zu haben und dir dort erst eine Wohnung suchen musst und damals hat's noch keine Internet, Handy und ich rufe mal schnell irgendwo an und check mal was. Wenn du dort startest, ja, und im Montmartre in irgendeiner kleinen Schneiderei zu arbeiten anfängst und in irgendeinem kleinen, ich muss sagen, Loch wohnst, ja, dann weißt, was Risiko ist, ja. Ich habe kein Geld gehabt dort und trotzdem habe ich ein Jahr dort eine der besten Zeiten meines Lebens gehabt. Ja. Und darum war Risiko für mich überhaupt kein Thema. Also das war, ich kann mit ganz wenig leben, freue mich auch, wenn ich gut verdiene. Ja. Also es geht alles bei mir.
Gibt es etwas, das dir von damals vielleicht jetzt fehlt, wo du Unternehmerin bist, wo du dir manchmal denkst, ach, das hätte ich doch gerne?
Ja, hätte ich gerne. Und zwar die Sicherheit, dass ich jedes Monat doch Geld überwiesen bekomme und nicht schauen muss, wie ich auch meine ganzen Kosten decke. Also das muss man, glaube ich, immer bedenken. Es ist nichts von selber, es ist nichts automatisch. Wenn du krank bist, geht dein Unternehmen nicht. Du wirst kein Geld verdienen. Ja, also es ist schwierig dann. Du musst immer funktionieren, du musst immer da sein. Du kannst dich nicht krank melden. Wenn dein Kind krank ist, musst du schauen, wie du es organisierst. Natürlich hast du halt auch mehr Freiheiten, ja. Es ist, jeder muss das für sich persönlich abwägen. Ich habe das Risiko gewählt und bin damit gut erfolgreich und gut gefahren, ja.
Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sich denkt, ich möchte es eigentlich auch machen, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Risiko, welchen Tipp gibst du damit? Was kann denn da helfen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Angst darf man nicht haben. Angst ist ein schlechter Begleiter. wenn man selbstständig sein will. Ich glaube, das ist nicht gut. Man muss vorsichtig sein und abwägen, aber Angst, finde ich, glaube ich, ist nicht gut. Und wenn man ein gutes Produkt hat, an das man glaubt und viel Energie reinsteckt, ja, und sich nicht zu schade ist, extra Meilen zu gehen und extra Türen zu putzen, Türklinken zu putzen, dann ist man auch erfolgreich. Ist meine Meinung, also was ich so sagen kann.
Ich würde sagen, hilft ja auch ein Businessplan, um dir vielleicht eine Angst zu nehmen, wenn man sich das mal wirklich durchrechnet
und glaubt. Auf jeden Fall. Also ohne Businessplan, ohne Kostenkenntnis, ohne Kalkulationen würde ich kein Unternehmen starten, weil du musst ja auch mit dem Worst Case leben. Ja, was ist, wenn du keine Einnahmen hast oder verzögerte Zahlungen? Was passiert dann? Ja, also das würde ich mal auf jeden Fall genau überlegen, weil der Strom muss zahlt werden. Das nutzt nichts. Ja.
Seit deiner Gründung hat es für dich schon so ein Worst-Case-Szenario gegeben, wo du gedacht hast, jetzt bin ich eigentlich dort drinnen, wo ich nicht sein wollte?
Ja, hat es sich ergeben. Also ich war am Anfang hochmotiviert. Ich habe geglaubt, jeder braucht mein Produkt. Ja. Also das funktioniert in Deutschland und in Frankreich. Warum soll das jetzt in Österreich nicht gehen? Ja, ich mache das super. Ich mache die schönsten Bilder. Ich habe einen super Auftritt. Ich kann gut verkaufen, aber also der Anfang war schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, ja, weil ich selber so überzeugt war von dem. Ja. Aber wenn man wirklich noch mehr reinsteckt, als man sich denkt und viele Kontakte knüpft und also ich, meine Kunden sind ja Wiederholungstäter, sage ich immer, Täterinnen. Jemand, der einmal bei mir kauft, kommt immer ein zweites und drittes Mal. Da denke ich mal, die Anlaufzeit war schwierig, aber jetzt ist es wirklich super erfolgreich und es kommt auch das Feedback von den Kundinnen, ja.
Wie wichtig ist es da auch, ehrliche Kritik zu bekommen, gerade am Anfang? Oder hast du die auch eingefordert? Bist du hingegangen, kann ich was besser machen? Oder ist das nicht so deine Art gewesen?
Kritik ist leider ein bisschen schwierig bei mir.
Aber die Schwachstelle gerade gefunden.
Ja, das ist ganz schwierig bei mir. Aber gute Frage, ja. Es war immer positiv, ehrlich. Ja. Es war immer positiv. Und darum war ich auch so überrascht, dass das nicht gleich so explodiert ist, das Business, weil natürlich habe ich gefragt, du, passt euch das? Wollt ihr das machen? Sollen wir das? Ist was anderes? Mhm. Anderer Werbeauftritt und so weiter. Andere Bilder, andere Kommunikation, was ist ja auch ein Teil davon. Andere Möbel, anderer Stil. Nein, alles super. Passt voll. Alles gut. Wir lieben deine Sachen.
Aber konntest du trotzdem viel, vielleicht die Frage jetzt mal anders gestellt, viel von der Kundin, vom Kunden lernen, wo du dann draufgekommen bist? Eigentlich, ich dachte, ich gestalte das so und so und eigentlich geht der Trend vielleicht dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Oder ein paar Dinge, die ich dann adaptieren habe müssen
in meinen Produkten. Ich hoffe, das ging jetzt nicht überheblich. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nein, was ich gelernt habe, ist, dass dieses Produkt beratungsintensiv ist. Ja, also das ist nicht wie was du hinstellst, wie eine schöne Schale und du denkst, du weißt, was du damit machst. Ja. Das Produkt braucht ein bisschen Beratung. Das Produkt ist ja auch ein emotionales Produkt. Ja. Du kaufst ja damit auch Geschichte und machst wieder Geschichte damit. Ja. Also dieses emotionale Connecten, habe ich gesehen, brauchen die Leute. Ja. Und auch so ein bisschen, gerne auch so ein bisschen Interior-Beratung, ja. Nimm die Farbe dazu, nimm das Bett dazu oder wir können dir das und das noch empfehlen. Das habe ich eigentlich gelernt, dass das dazukommt. Ja? Also es ist ein Service, das ich extra noch mit gerne anbiete.
Jetzt ist ein paar Mal der Begriff Produkt gefallen. Mhm. Reden wir über dein Produkt kurz.
Ja, gerne.
Was ist dein Produkt?
Ich schenke alten Möbel ein neues Leben. Hauptsächlich viel für Kinderzimmer, aber auch für Wohnzimmer, Küche, wo auch immer man das benötigt. Und das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, mit Wiederverwenden von alten Möbeln und ganz viel auch mit individuellem Wohnen eigentlich. Und die Möbel kommen zu uns, sind meistens in einem Zustand, wo man es jetzt vielleicht nicht verwenden kann und bekommen eben von uns ein neues Update.
Und warum ist dir das so wichtig? Warum ist das zu deinem Produkt geworden?
Warum mir das wichtig ist? Also ich habe einfach gesehen, dass viel zu viel Möbel, ja, man braucht noch viel haben, schon weggeschmissen werden, ja, oder die Leute brauchen es nicht mehr. Und es war mein Anliegen, einfach da nachhaltig zu arbeiten und diese Kreislaufwirtschaft wieder in Gang zu setzen. Und das Zweite ist, ich mag schöne Dinge. Und also ich habe auch Möbel vom großen Schweden, ja, also es ist ja nicht so, ja, aber ich finde, nur Wohnungen so einzurichten hat irgendwas von, ich komme in ein, also ich bin bei IKEA, ja, wenn man das nennen darf, ja. Und das hat mich irgendwie gestört. Das war überhaupt kein Personelle, das war überhaupt nichts Persönliches mehr in diesen Häusern, Kinderzimmern. Es hat alles gleich ausgeschaut. Und ich finde, auch in dieser schnelllebigen Zeit, ja, irgendwer hat das mal so Sehnsuchtsmöbel genannt. Und ich finde das so schön, weil es erinnert dich oft auch an Oma, Mama, Urlaube, wo du warst. Und das, glaube ich, braucht man auch heutzutage, um sein Zuhause wohnlich und als Anker auch für dieses schnelle Außenleben zu gestalten. Ne?
Eine Unternehmerin, die auch im Podcast bei mir schon war, die auch im Handwerk tätig ist, die restauriert Taschen, ja, hat sie mir auch gesagt, ja, dann hat man halt dieses eine besondere Stück. Ja, genau. Heißt ja nicht, dass man die anderen nicht haben kann oder soll, im Gegenteil, aber dann gibt's halt eins, wo noch mehr Erinnerung, noch mehr Liebe vielleicht drinnen steckt, das man besonders gerne hat. Also ich habe da jetzt fast ein bisschen eine Parallele sehen
ja,
müssen in deiner Aussage.
Und weißt du, was auch noch ist? Ich glaube, diese Möbel, also die haben ja schon eine Geschichte, ja. Und wenn du das zum Beispiel jetzt in den Kinderzimmer einen schönen alten Schrank reinstellst, die Idee ist, dass das Kind das dann mitnimmt in seine Teenager- oder Studentenbude und das dann, weil die halten ja das aus, es ist Vollholz, das wird nicht kaputt, ja. Und dann wieder in das Kinderzimmer von deren Kindern stellt, ja. Und da ist so viel Erinnerung dann dran. Und auch wenn du als Mama dann vorbeigehst, denkst du, Maja, und das, und da waren die kleinen Kleidern drinnen, und da war das. Und das hat einfach so einen emotionalen Aspekt auch, ja. Und ich glaube, wenn ich das durch ein Leben begleitet, das macht schon was mit einem und auch mit dem Kind, dem das dann gehört, ja, der Carsten. Also ich glaube, das ist auch viel Emotion einfach ja auch dabei.
Das würdest du sagen, für dein Produkt, für deine Produkte zahlt man Emotion? Oder man kauft gerne Emotion auch mit? Ist es das so, dieser Grund, dann zu sagen, das will ich?
Ja, die Leute kommen auch oft zu mir in den Showroom und sind, die wollen auch gar nicht mehr gehen. Ah, da riecht's nach Holz bei dir. Das erinnert mich an meine Oma. Das macht mit den Leuten sofort was, ja. Also es ist ja nicht nur, die greifen das Holz auch an, ja. Das ist auch eine Haptik, eine spezielle, weißt du? Das ist ja nicht ein furniertes Möbel aus China, ja. Und man darf auch nicht bedenken, diese ganzen Schadstoffe, die wir den Kindern zumuten, wenn wir das Gitterbett aus China bestellen, das atmet das Kind ja direkt ein, ja. Diese Möbel, das ist Vollholz, ja. Die Farben sind ökologische Farben, die kinderfreundlich sind. Also du machst ja auch was für dein Kind, ja, wenn du das kaufst. Also es hat ja auch einen gesundheitlichen Aspekt oft, ja.
Diese Liebe zum Holz, wir haben vorher kurz gesprochen, dein Großvater war, glaube ich, Tischler, ja. Ist das daraus gewachsen, auch diese Liebe zum Holz? Bist du damit aufgewachsen sozusagen?
Ja, vielleicht. Ich war als Kind oft in seiner Werkstatt und ich habe den Geruch von dieser großen Säge, habe ich irgendwie noch immer, den rieche ich heute noch. Und wenn der Opa uns dann ein paar, wenn wir ihm geholfen haben, hat uns ein paar Groschen gegeben und vor der Tür war Kaugummiautomat und uns dann die Kaugummis runterlassen. Also das ist schon noch auch Erinnerung. Und ich glaube eben, dass das auch für andere Menschen so ist, dass sie das... Irgendwas erinnert dich immer an der Oma und die Leute kaufen dann das oft und sagen so, das habe ich bis bei meiner Oma oder bei meiner Mama oder was weiß ich. Oder im Urlaub habe ich das, da wo wir immer Urlaub waren, da war das auch.
Ja, ja, du selber hast ja keine Tischlerei, ja. Ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal ein bisschen unterscheiden und da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen von der Emotion sozusagen bei der Realität des Gründens auch gelandet, ja. Du darfst ja keine Tischlerin sein, weil du hast eben sozusagen nicht die Ausbildung dazu, aber du machst Upcycling, ja. Wie schwer war das für dich auch bei der Gründung, da mal herauszufinden, was darf ich überhaupt tun, was darf ich nicht tun, wo schaut man da vielleicht nach, wie funktioniert denn das bei der Gründung?
Ja, genau, das war eben, da habe ich eben das Service der Wirtschaftskammer genutzt damals, also und habe mich dort wirklich erkundigt und gesagt, bitte helft mir weiter. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und inwieweit fällt das unter den Bereich Upcycling, was ich ja mache in Wirklichkeit, und wo beginnt das Gewerbe? Und das war eine wichtige Information für mich, weil die Grenzen ja da auch ein bisschen verschwimmen teilweise, aber eine genaue Auskunft da eben wichtig war und das auch einmal zu kommunizieren, aufzuschreiben und für sich dann auch definiert zu haben, das war wichtig eigentlich, ja.
So Klarheit mal am Anfang, ist das was es unbedingt braucht, wenn du gründest? Weil nicht, dass du dann draufkommst, wahrscheinlich, das darf ich ja gar nicht.
Voller, empfehle ich jeden. Bitte informiert euch, bitte schaut euch genau an, was fällt in eurem Bereich, weil wir sind mit dem Gewerbe in Österreich, ich glaube, das ist eh das einzige Land, wo die Gewerbeordnung so sehr streng ist. Da muss man, glaube ich, schon schauen, was darf ich machen, was fällt in meinem Bereich und wie die Definition da ausschaut. Würde mich auf jeden Fall informieren, ja.
Wenn ich das gemacht habe und weiß, welches Gewerbe ich habe, wo ich hingehöre, ja, was sind denn dann so deine nächsten Schritte gewesen? Ja, Brandmanagerin, ja, große Marken betreut. Was braucht es denn alles, dass ein Produkt zum Funktionieren beginnt aus deiner Sicht?
Also ich habe mir echt mal genau definiert, was ist meine Zielgruppe? Wo finde ich die Zielgruppe? Wie kann ich die genau ansprechen? Und mit welchen Medien mache ich das? Ja, was ist wenig Fremdleistung, die ich dazu kaufen muss am Anfang? Was kann ich selber machen? Wo kann ich mich fortbilden? Wie kann ich das nutzen? Ja, also das war mal wirklich auch da zu definieren, wie treffe ich meine Kunden und wo treffe ich sie? Ja, also das war mal mein erster Plan. Und was ich auch noch geschaut habe, ist, gibt's Mitbewerber? Ja. Oder bin ich die Einzige? Und ich hatte damals Glück, ich war die Einzige oder habe halt das erkannt, ja, bin die Einzige, die das macht und das war dann eigentlich gut so, ja. Wenn nicht, dann unbedingt Mitbewerberanalyse, ja. Also rate ich jeden, was macht der? Also man soll immer seinen eigenen Weg gehen, ja. Also du bist das Produkt, wenn du Einzelunternehmer bist, ja. Die Leute wollen auch dich haben, die wollen mich treffen, die wollen mit mir reden, die wollen mich auch haben, ja. Wenn sie das Produkt kaufen, kaufen sie mich ja mit der Beratung. Aber ich habe immer geschaut, wo ist die Benchmark, ja, wer ist der beste Mitbewerber, was kann ich von dem lernen, was mache ich anders und das hat mir viel geholfen. Ja.
Wann hättest du es nicht gemacht, wenn zum Beispiel der Mitbewerb zu groß gewesen wäre oder hättest du einfach nochmal dein Produkt vielleicht ein bisschen anders gestaltet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte nicht kopiert. Also ich hätte geschaut, dass ich mein Produkt dann optisch oder in einer anderen Form abhebt, auch von dem, was man mitbringt. Und es gibt ja auch Kolleginnen von mir, die machen das ja auch, aber nicht in der Form, wie es ich mache. Und darum sage ich immer, Mitbewerb belebt ja das Geschäft. Mhm. Ja, ich sehe das ja nicht nachteilig, sondern ich arbeite ja mit meinen Mitbewerberinnen auch zusammen. Also ich mache jetzt keine Preisabsprachen, das darf man ja nicht. Aber wir gleichen uns ab. Du hast du da einen Tipp, wie kann ich das machen? Hast du da einen guten Lieferanten? Und das finde ich auch wichtig. Ja? Also das nicht als extreme Konkurrenz zu sehen, sondern als Erweiterung seines Horizonts. Ja.
Gibt man sich da selber dann auch Tipps oder... Ist das dann ist schon zu viel, dass man sich auch Tipps gibt?
Nein, also ich muss sagen, ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also dass manche Kolleginnen waren überrascht, dass ich offensiv auf sie zukommen bin und gesagt habe, du, wo bestellst denn du das? Oder hast du einen Tipp, wie ich das und das mache? Oder hast du einen Lieferanten für das? Ja, dass du mich da so fragst, das ist ja ganz nett eigentlich, sage ich. Sagt sie, wir sind ja Konkurrenten, sage ich. Du, na, weil in jedem Business tauschen sich die Leute aus, ja. Wir können nur profitieren. Und ich schicke meine Kunden auch, Kundinnen, die nichts finden bei mir, sage ich, du schaut's mal zu dem und dem, vielleicht hat der was, ja. Okay. Und ich hoffe, dass sie es umgekehrt auch machen, ja, was auch passiert, ja.
Das ist schön. Gibt's dann so einen Punkt, wo du sagst, ab der Anzahl von Kundinnen und Kunden, da geht's dann leichter? Oder das muss ich mal erreichen? Oder ist es trotzdem ein ständiges, man muss irgendwie sein Produkt anbieten, Social Media, Homepage, ich muss aktiv sein.
Ich glaube schon, das Zweite, was du gesagt hast, ja. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ja. Also es hört nie auf, du musst immer aktiv sein, du darfst dich nie ausruhen, du bist immer am Laufen, ja. Also wenn ich mich ausruhe, dann verkaufe ich nichts. Obwohl ich viele Stammkundinnen habe und sich das so rumspricht und aber du musst immer schauen, weiter.
Kommen dann auch Stammkundinnen zum Beispiel dann mit einem Möbelstück zu dir, das haben sie schon einmal bei dir sozusagen upcyclen lassen und sagen, und jetzt gestalt's mir nochmal um, ich brauche es jetzt für einen anderen Raum, nein. Da passt mir was nicht
nein,
mehr rein?
Nein, noch nie. Okay. Sie rufen mich an und sagen, wir haben deinen Kasten seit 5 Jahren, wir lieben ihn noch immer. Und das ist das Schönste, das macht so viel Freude. Also das ist eigentlich, nein, das habe ich... Also ich mache das jetzt echt schon länger, war noch nie. Und das sind auch Möbelstücke, die ein bisschen flexibel sind. Ja? Du kannst sie im Kinderzimmer haben, du kannst sie ins Wohnzimmer stellen, du kannst sie ins Vorzimmer stellen. Es wird immer schön sein.
Du hast doch einen Blog, wo du darüber schreibst, auch wie man einrichten kann, wie man so gestalten kann. Wie wichtig ist auch das für dich? Beziehungsweise gleich weitergefragt, da geht es dir wahrscheinlich auch sehr darum, so ein bisschen einen Community-Aufbau zu betreiben, oder?
Also ich sage ja oft, das Unternehmen hat jetzt nicht nur den Sinn, auch das ein bisschen... vielleicht jetzt nicht so geschäftstüchtiger, dass ich ganz viele Möbel verkaufe, sondern es soll ja auch ein Ideengeber sein für andere, für jemanden, der selbst die Zeit hat, sein Möbelstück von der Oma, ja, oder von Dachboden, dass er, oder ein altes Haus, das er gekauft hat, oder keine Ahnung, oder auf Willhaben oder auf einer anderen Plattform zu schauen, sich selbst es zu nehmen, umzuarbeiten oder im Originalzustand zu integrieren, weil ich glaube, dass die Ressourcen enden wollen sind und wir haben einen Auftrag und der heißt einfach Kreislaufwirtschaft. Ja, man kann nicht neu, neu, neu. Es ist ganz viel Altes da, was so hochwertig ist. Es sind wirklich tolle Tischlerarbeiten. Wenn man mal so einen Kasten zerlegt hat, sieht man, wie toll das ist eigentlich. Ja, und die Idee ist wirklich, dass die Leute wirklich mehr auch mit alten Möbeln und Vintage-Möbeln und Retro-Möbeln einrichten. Ja. Und das ist ein bisschen so ein Auftrag, den ich noch so vor mir sehe. Das ist so das nächste Projekt, das kommt, dass man das auch wirklich noch mehr verankert in den also in den Köpfen der Menschen. Ja. Und mit gutem Beispiel sehen die Leute auch, dass das einfach auch cool ausschaut. Ja.
Wie schwer ist es eigentlich, solche Möbel auch zu finden? Also wie viel Recherche geht da drauf? Warst du da früher eher bei Flohmärkten oder fast nur mehr online am Ende des Tages, genau, wo man das findet?
Genau, es gibt leider in Österreich ganz wenig Flohmärkte, wo sie Möbel auch verkaufen, weil es gibt zwei große Plattformen oder die Caritas zum Beispiel, die Carla, die auch immer ganz viel haben. Und es ist ein Klick, weil die Leute wirklich, also ich habe mal recherchiert, ich glaube im Moment sind 20.000 Kästen, Vollholz-Antikkästen, auf einer Plattform zu finden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Schmeißen die Leute weg sonst. Also ich kenne Leute, die dann sagen, dann schlage ich es zusammen und heiz ein. Ich kann nicht alle retten, ja, das geht sich irgendwie nicht aus.
Aber ich
versuche sehr vieles zu retten, ja.
Ich glaube, da musst du ein bisschen das Weinviertel noch ausbauen, wenn dann hier jetzt 20.000 Kästen stehen würden in dem Raum.
Aber weißt, das ist ganz einfach. Und da im Weinviertel bei uns, was sehe ich, da sterben, also die viele ältere Herrschaften, ja, ziehen in Altersheim oder die Wohnungen oder die Häuser sind über. Und die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was sie damit machen sollen. Und das hole ich dann alles, ja. Also.
Und du nimmst das dann dankend an, sozusagen.
So ist es.
So. Ein Kreislauf ist es ja auch, ein Produkt sozusagen zu kaufen, es abzucyceln und dann wieder weiter zu verkaufen. Dieser Kreislauf in deinem Unternehmen, wie lange dauert der eigentlich so? Oder wie lange ist so ein Produktkreislauf bei dir? Gibt es da so einen Schnitt? Hast du das schon mal so angeschaut?
Ich würde sagen, ein Monat ist er bei mir. Ein Monat, es gibt Dinge, die verkaufen sich gut, schneller. Also was ich, sind wir, ob jemand genau das sucht, weil es sind ja alles Einzelstücke. Also es ist wirklich einzeln. Und ich würde sagen, so 1 bis 2 Monate. Manchmal rufen Kunden an und sagen, du, hast du das nochmal? Ich habe das gesehen auf deiner Homepage, ist schon wieder alles ausverkauft. Mhm. Ja, sag ich, ja gut, ich habe auch gar nichts, ist so groß ist das Lager da nicht. Ja. Und dann sage ich, weißt du was, ich schaue, ob ich was Ähnliches finde. Und dann, weil wir auch kurz vorher drüber geredet haben, ist es so, dass ich ihnen das Rohprodukt schicke, ja, also so in seiner Rohform. Das schaut meistens furchtbar aus, aber ich sag du, wenn du es nimmst, kannst du die Farbe gern aussuchen, ich würde das empfehlen, passt das für euch? Und dann richten wir es so her, wie es der Kunde dann auch gern hätte, ja. Also das ist auch, vor allem, weil sie, wenn Kunden schon mal was gekauft haben, mache ich das gerne.
Hat schon mal ein Möbelstück gegeben, das du dann selbst behalten wolltest, wo du gesagt hast, das möchte ich jetzt eigentlich jetzt nicht hergeben.
Habe ich, ja. Ja? Viele. Mein Haus ist voll. Mein Haus ist voll und genau, also ja, es gibt so Dinge, die haben dann auch manchmal, weißt du, ich fahre ja dort auch hin und treffe die Leute. Und die erzählen mir immer so, also auch Geschichten vom Opa, das Möbel oder im Krieg übersiedelt, keine Ahnung, weißt du, die haben ja auch schon so Historien, diese Möbel und die Leute, das muss man auch dazu sagen, dass es auch immer total schön ist, sagen, du, ich gebe das dir jetzt, weil ich weiß, du passt auf drauf. Ja, also es ist ja, kriegst du Gänsehaut fast oft, ja, weil das hat dem und dem gehört, keine Ahnung, und mein Mann ist gestorben, bla bla bla. Ja. Und dann ist es ja auch schön, wenn ich sage dann ihnen, du, glaub mir's, ich pass auf und es wird wertvoll behandelt und kommt dann auch zu jemandem, der auch eine Freude hat. Passt das für dich so? Und das kannst du jetzt nicht mit jedem machen, weil da wirst du alt dabei. Und die Leute, die das kaufen, die fragen mich ganz oft, du, hat das eine Geschichte? Wo ist das her? Kannst du mir bitte erzählen, wer das gehabt hat? Ja? Also das finde ich auch immer total, und die freuen sich dann voll, gell? Jetzt habe ich mal eins gehabt, das habe ich da vom Winzer geholt im Keller. Das war von der Oma irgendwie das alte Schlafzimmer, ja. Und dann war sie im Heuring und so weiter. Und die wollte es unbedingt wissen. Und das war wirklich nett dann auch, ja.
Also eine Geschichte, die man sehr gerne dann weiterzählt.
Voll, ja, voll.
Ja, Katharina, welche Geschichte steht denn bei dir jetzt sozusagen am Ende des Tages über dein Unternehmen bis jetzt drüber? Also Thema Erfolg, wie definierst du das jetzt, was du geschafft hast, wenn du es anderen erzählst?
Also für mich ist Erfolg einfach, wenn ich sehe, dass Menschen auch diese Arbeit schätzen und dass das immer mehr akzeptiert wird und immer wichtiger ist auch und ich diesen Aufklärungsfaktor, ja, dass das einfach notwendig ist, dass wir leben mit alten Möbeln, ja, dass das auch wichtig ist. Und ich liefere bis Hamburg die Möbel, das macht mir total, also das ist schon was ich wertschätze dann auch, ja, dass die Leute das von mir kaufen, ohne dass sie es auch sehen. Also da ist ein Vertrauen da, ja, die kommen ja nicht, die sehen das nicht, ja. Und das finde ich schon für mich Erfolg und Kundinnen, die nochmal kommen. Dann weiß ich, das Produkt hat gepasst, ja. Also das ist schon schön. Oder weißt du, wir haben auch einmal eine Kinderarztpraxis eingerichtet, ja. Und jedes Jahr wieder kriege ich so ein super Feedback, auch von den Patientinnen und Patienten, die dort sind. Und das ist dann schon, das ist dann schon schön. Und das wäre meine Vision für die nächsten Jahre ist, dass man das auch ein bisschen mehr auch noch gewerblicher, also sag ich mal, wenn was eingerichtet wird, so wie eine Kinderarztpraxis und so, dass das auch noch Anklang findet und die Leute das akzeptieren. Das war schon so eine Vision, die ich da vor mir habe noch. Ja.
Hinter der du her bist. Du hast am Anfang gesagt, ja, du hast so eine Marktlücke gefunden, entdeckt, das braucht es jetzt. Was würdest du Menschen jetzt raten, die auch eine Marktlücke sehen oder glauben, da ist vielleicht einer?
Also ich habe viel Recherche vorher betrieben, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kann ich nur jedem raten, wirklich, also 100% wird nicht reichen für eine Unternehmensgründung, das ist meine Meinung. Ja. Man muss eher 150 geben, man braucht einen langen Atem, ja, egal, glaube ich, in welchem Bereich du bist. Und wirklich alle Kanäle, alles, was man zur Verfügung hat, nutzen, um sein Produkt auch bekannt zu machen. Ja, weil wenn du es weißt, ist schön, ja. Aber ich glaube, dass die Kommunikation und das nach außen tragen ist eigentlich die größte Arbeit, ja. Und das hört nie auf. Also ich glaube, das ist schon, mit dem muss man sich bewusst sein, dass man alles nutzen muss, sich connecten, jeden, also wirklich auch Zeitungen, PR, wurscht was, ja. Märkte, kommt jetzt darauf an, welches Produkt du hast. Ich bin halt auch Märkte auch gewesen. Das muss man schon sich vorhalten, dass man da eher ein aktiver Mensch, also ein outgoing person sein muss, ja, weil zu Hause wird's also schon viel Arbeit, ja.
Und warum zahlt sich's hundertprozentig aus?
Unternehmerin zu sein? Ja. Also ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, in einem Büro zu sitzen und jeden Tag von 9 bis 5 oder 6 zu arbeiten. Ja, also ich genieße auch die Freiheit ein bisschen, um mir das selbst einzuteilen. Auf der anderen Seite muss ich halt dann auch am Sonntag hinsetzen und der Buchhaltung machen, ja, wenn andere vielleicht mit den Kindern draußen spielen gehen, ja, oder zum Heugen oder keine Ahnung. Das muss man sich schon bewusst sein. Ich habe es gewählt, ich liebe es. Ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Und ich liebe auch mein Produkt, ja, also ich weiß nicht, ob du merkst, dass ich sehr emotional bin
bei dem, was
ich erzähle. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und dass das ein Auftrag ist, den ich auch für meine Kinder auch zu erfüllen habe. Ja. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ich wie soll ich sagen, ich komme gern in diesen Schauraum, weil ich weiß, ich habe was geschaffen. Also das mehr Wert hat, sagen wir so, ja.
Was war für dich das größte Learning oder vielleicht der größte Fehler, wo du sagen willst, das kann man anders machen oder auf das wird man draufkommen, wenn man ins Unternehmertum einsteigt?
Na, wie gesagt, ich habe geglaubt, alle wollen das Produkt, ja. So, juhu, da bin ich, so, habe ein paar Kästen, bitte kaufen wir jetzt, ja, weil das ist urschön. Und in Frankreich machen sie das auch, ja. herbei, wo sind die Kunden? Ja? Das war leider nicht so. Also das habe ich schmerzlich merken müssen. Und ich war dann auch beim Märkten und habe auch gedacht, na, wenn da mein Kasten steht und das verkaufe ich ja wie nix, wie warme Semmeln, ne? Das ist ja, wie kann das jemand nicht wollen? Und da habe ich festgestellt, na, du musst schon, also ich würde sagen, ehrlich gesagt, ja, habe ich sicher 3, 4 Jahre braucht, bis ich sage, okay, jetzt rennt's, jetzt geht's, jetzt funktioniert das auch und ich kann gut davon leben, ja. Das muss man, glaube ich, einkalkulieren, ja. Das war, auch wenn du selber überzeugt bist davon, ja, die anderen da mitzunehmen, das ist, glaube ich, sehr harte Arbeit und es kostet viel, viel, viel Energie und man muss sich immer weiterbilden, ja, also das glaube ich, gehört auch dazu. Ja. Man darf nicht stehen bleiben.
Welche Richtung weiterbilden? Seminare besuchen, mit anderen sprechen?
Genau. Also sich austauschen, Fortbildung in allen Formen, wirklich also sich da weiterzubilden. Ja. PR, ganz viel PR. Ja. Also das war wichtiger. Also ich mache viel. Ich habe auch den Blog eben. Ich schreibe für Zeitungen Berichte zum Thema Einrichten und Nachhaltigkeit und macht da ganz viel auch, ja. Das muss man schon sich dann breiter auffächern auch, glaube ich, ja.
Schadet auf keinen Fall. Ja, wir sind am Ende. Es gibt immer eine Abschlussfrage bei uns. Wie ich hergekommen bin, da war ein bisschen Musik im Hintergrund zu hören. Mhm. Passt jetzt die Frage auch dazu. Hast du einen Business-Sound oder begleitet dich Musik auch in der Arbeit?
Immer, ja. Aber ich habe nämlich die Frage schon gehört. Ich habe gedacht, was ist mein Business-Sound?
Sehr gut.
Und weißt du, was mein schönster Moment ist beim Arbeiten? Ich sage dir das jetzt, das ist ganz witzig. Wenn ich eine Tür in den Kasten wieder einbaue und der Kasten fällt zu und ich kann das Schloss zudrehen und ich dieses Geräusch, ja, dass er fertig ist, das ist eigentlich mein Sound of Business. Ja. Das ist mein Moment, es ist fertig, das Werkstück, und jetzt geht's los. Und ich habe eine Freude damit, weil ich habe wieder was gerettet, sozusagen. Ja.
Wenn er knarrt,
dann bin ich, das ist nicht mein Sound.
Das ist nicht ein bisschen Sound, okay.
Dann bin ich mal traurig, aber das löse ich auch.
Okay, noch, ja. Sehr gut. Ja, Katrin, dann darf ich jetzt sagen, vielen Dank für die Einladung zu dir ins Weinviertel und für das Gespräch.
Danke, fein war's.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.